Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Skispringen ist das Leibernste, was man sich nur vorstellen kann. So lautet zwar nicht der Originaltext von Wolfgang Ambros, aber nach dem gestrigen Tag habe ich mir ausnahmsweise mal erlaubt, das Wort Skifahren durch Skispringen in diesem Songtext zu ersetzen. Ja, gestern war wirklich ein ganz besonderer Tag, aber auch die Tage zuvor war schon viel los. In Norwegen, die Raw Air hat nämlich endlich wieder stattgefunden, nachdem sie ja im Vorjahr aufgrund der Pandemie abgesagt worden ist. Diese Tour, die hat viele Sieger hervorgebracht, auch Siegerinnen natürlich. Und darüber wollen wir jetzt sprechen in unserer neuen Folge der Flugshow. Wir sind heute zu zweit. Das wäre einmal ich, Gernot Clement, und ich darf heute begrüßen an meiner Seite das wandelnde Skisprunglexikon aus Ostwestfalen, aus Bielefeld, Louis Holuch. Grüß dich, Louis.
Hallo Gernot, grüße dich.
Louis, ich habe es in der Anmoderation schon kurz angesprochen, es war gestern ein besonderer Tag und das aus gutem Grund, denn Daniel André Tande hat ein Skispringen gewonnen, einen Bewerb gewonnen und das ist eigentlich jetzt nichts Verrücktes, weil wir wissen, dass der Daniel André Tande ein guter Skispringer ist und wenn er einen guten Tag hat, auch immer für einen Podestplatz gut ist, aber mit seiner Vorgeschichte, der hat dem schweren Sturz in Planitzer, er ist im Koma gelegen und jetzt ein Jahr später steht er plötzlich wieder ganz oben. Sein erster Weltcupsieg seit Ruka 2019. Meine Frage an dich, lieber Louis, was macht das mit dir?
Gänsehaut hat es mit mir gemacht gestern. Also ich glaube, man kann ja für die ganze Skisprungfamilie sprechen, wenn man sagt, es gibt keinen, der ihm diesen Sieg nicht gegönnt hat. Eben aufgrund der Vorgeschichte, wie du gesagt hast. Und im Grunde grenzt es ja an ein Wunder, dass der innerhalb von nicht mal einem Jahr wieder in der Lage ist, so ein Weltcup-Springen zu gewinnen. Also ich meine, dass er es überhaupt in die norwegische Mannschaft geschafft hat für diesen Winter, schon eine herausragende Leistung. Und wie er sich dann jetzt in den letzten Wochen so Stück für Stück gesteigert hat dann bei Olympia auch schon teilnehmen konnte. Also das ist wirklich schon bemerkenswert. Und die Bilder, die es da gestern gegeben hat, ja, da hat man schnell mal Pipi in die Augen bekommen.
Absolut. Ja, ich habe mir auch gerade nochmal das Video angeschaut, wie sie seine Teamkollegen auf den Schultern tragen. Also wirklich einfach herrlich, einfach schön. Er war beim ersten Springen am Samstag, war er schon Vierter und er hat am Holmenkollen schon einmal gewonnen. Würdest du sagen, Daniel André Tande und Holmenkollen, das passt einfach zusammen?
Ja, wenn man so will, ist es ja auch quasi seine Heimschanze. Deswegen passt es ja noch umso besser, dass der Sieg ausgerechnet dort passiert ist. Auch am Samstag wäre ja für ihn durchaus ein Podest drin gewesen. Also er lag ja irgendwo auf Kurs, hat es dann nicht ganz zu Ende gebracht. Aber man wusste schon, okay, so ganz das Ende der Fahnenstange ist es für ihn noch nicht. Und ja, dass er dann am Sonntag auch die Nerven behalten hat und das Ding nach Hause geflogen hat, muss man ja sagen, wirklich Shampoo, sagt man ja bei uns.
Ja, Shampoo, Daniel André Tande, dem kann ich mich nur anschließen. Vierter war er nach dem ersten Durchgang, hat dann auch davon profitiert, dass der halbzeitführende Kamels doch noch auf Platz 15 zurückgefallen ist. Jetzt ist es eigentlich in unseren Folgen eher so, dass wir den Adler der Woche eher zu einem späteren Zeitpunkt der Folge küren. Aber in dem Fall, Louis, würde ich sagen, wir machen das sofort. Musik bitte.
Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Ja, und der Adler der Woche, lieber Louis, der kann in dieser Folge eigentlich nur an einen gehen, oder? Bei den Herren.
Ja, freilich. Und wir hatten ja auch mit Dada 1896 mal wieder einen Stammhörer, der voll ins Schwarze getroffen hat und uns auch gefragt hat, ob es auch für uns Daniel André Tande ist, derjenige, der den Adler bekommt. Und ja, es geht schlichtweg nicht anders. Nach diesem besonderen Tag gibt es diese kleine Auszeichnung von uns noch obendrauf. Und ein vor Freude Tränen des Auge und eins auch vor Rührung, könnte man fast sagen.
Ja, und der fleißigste Fragensteller unseres Podcasts, der Dade, hat uns auch geschrieben, was unser schönster Moment war bei dieser Raw Air. Ja, meiner war auf jeden Fall der Sieg von Daniel Andre Tande.
So gern ich auch immer auf der Suche nach etwas Außergewöhnlicherem noch bin, fällt es mir schwer, da zu widersprechen. Also ich glaube, mit der Wahl können wir alle sehr gut leben auch, ja.
Es ist etwas kitschig, aber es ist einfach, es führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach der schönste Moment.
Und bei dem, was gerade in der Welt andernorts so los ist, ist man ja froh, wenn man sowas wirklich Schönes wieder miterleben darf.
Genau, genau. Bin ich zu 100% deiner Meinung. Daniel Andre Tande, bei ihm hat man vor 10 Monaten oder was gar nicht mehr gewusst, ob er überhaupt nochmal Skispringen kann. Und jetzt hat er wieder einen Weltcup-Sieg gefeiert und es kommt jetzt zu einem Großereignis am kommenden Wochenende, die Skiflug-WM. Und wir wissen alle, Daniel Andre Tande, der hat das Ding schon mal gewonnen. 2018 ist er Skiflug-Weltmeister geworden. Luis, genau zum richtigen Zeitpunkt ist er jetzt in Topform.
Ja, könnte man so sagen. Und also allein auch, dass er es dahin geschafft hat und scheinbar auch keinen übermäßigen Respekt vor dieser Anlage hat, auch wenn das ja quasi die Disziplin ist, wo ihm dieser Unfall passiert ist. Also das spricht auch auf jeden Fall für ihn und vor allem auch dafür, wie gut das Ganze mit ihm aufgearbeitet worden ist anscheinend. Also da gehört echt eine Menge dazu. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich dort schlägt. Den Skiflug-Weltmeistertitel hat er natürlich auf einer Schanze geholt, die doch ein bisschen anders ist in Oberstdorf. Aber er hat sehr viel Erfahrung auf dem Vickersundbacken, was ihm auf jeden Fall mal zugutekommen wird. Er hat auch schon alles Mögliche dort mitgemacht. Also den können wir auf jeden Fall weiterhin sehr stark im Auge behalten.
Ja, und Vickersund ist ja auch nicht so weit von Oslo entfernt. Also das kann ja auch nochmal zusätzlich Rückenwind verleihen. Aber zählst du ihn trotzdem jetzt zum Favoritenkreis oder glaubst du auch, dass so ein bisschen dieses Schockerlebnis vom vergangenen Jahr, das ja auf einer Skiflugschanze passiert ist, dass das doch, dass da vielleicht diese letzten paar Prozent fehlen dann, diese letzte Konsequenz im Flug dann.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also das kleine Problem, was ich vielleicht sehe, ist, dass er auf einer Flugschanze nochmal über eine viel längere Strecke diese Stabilität in seinem Sprung halten muss. Und der ist auch, wenn es jetzt gut gegangen ist in den letzten Tagen, nicht immer 100%ig sattelfest. Also es gibt da den einen oder anderen Wackler drin. Und natürlich wirken die Kräfte beim Skifliegen ungleich höher. Deswegen zähle ich ihn nicht zum Favoritenkreis, aber er hat jetzt schon bewiesen, dass er es kann. Warum sollte es nicht also auch beim Skifliegen funktionieren? Also ausschließen sollte man ja bekanntlich nichts.
Genau. Also wir sind gespannt, was uns Daniel Andre Tande dann in Vickersund zeigen wird. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal auch im Namen von Tobi, glaube ich, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Herzliche Gratulation vom gesamten Flugshow-Team zu diesem Triumph. Wir freuen uns wirklich alle. Einer, der ziemlich sicher von dir zum Favoritenkreis gezählt wird bei der Skiflug-WM in Vickersund, ist mein Landsmann Stefan Kraft. Und der hat die Raw Air zum bereits zweiten Mal gewonnen, kann sich jetzt also auch Raw Air Rekordsieger nennen, zusammen mit Kamilsdoch. Und ja, er hat in Lille haben wir schon seinen 24. Weltcup-Sieg gefeiert, jetzt die Raw Air gewonnen. Insgesamt 35.000 Euro waren dann jetzt auf das Konto von Stefan Kraft. Er hat gewonnen vor Karl Geiger, 30 Punkte, und vor Yo-Yo Kobayashi, der dann 40 Punkte schon Rückstand hat auf Stefan Kraft. Luis, Stefan Kraft, wir sprechen oft von Aushängeschildern, von Topspringern, von Siegspringern. Ich glaube, wenn einer so bezeichnet werden kann, dann ist es wohl Stefan Kraft, oder?
Ja, zumindest mal aus österreichischer Sicht. Das definitiv. Es gibt natürlich Springer, die man mit ihm auf einer Stufe stellen kann, aber das, was er jetzt in den letzten 5 Tagen geleistet hat, war vor allem hinsichtlich der Konstanz von keinem anderen zu schlagen. Also das muss man wirklich mal sagen, in keinem gewerteten Durchgang schlechter als Platz 8. Und das auch bei sehr unterschiedlichen Bedingungen. Also das ist wirklich eine tolle Leistung. Wenngleich man natürlich sagen muss, von der Wertigkeit her würde ich den ersten Raw-Sieg, den er geholt hat, schon ein bisschen höher einschätzen, weil da das Programm halt nochmal, ja, das Original quasi war mit 10 Wertungen in 10 Tagen. Wenn man so will, ist das ja jetzt eine Raw-Air-Light, die wir da gesehen haben, aber natürlich ein absolut hochverdienter Sieg für den Crafty.
Ich habe das jetzt auch deshalb so formuliert mit Aushängeschild und Topspringer, weil ich natürlich an die Vorgeschichte gedacht habe, ne? Der Crafty war halt ab Garmisch-Partenkirchen bei der Vischanzentournee im Nirgendwo. Ne? Hatte kein Flugsystem mehr, war komplett irgendwie außer Form, hat gesucht und gesucht, aber irgendwie nicht das Richtige gefunden. Und dann nimmt er sich ein bisschen eine Auszeit, macht ein paar Trainingssprünge und plötzlich findet er genau das, was er sucht. Ja, und plötzlich funktioniert es wieder und das innerhalb kürzester Zeit. Er war ja auch in Peking schon wieder in der absoluten Weltspitze, also ich sage jetzt mal unter den besten 8 regelmäßig vertreten. Das find ich einfach so beeindruckend, dass so ein Topspringer dann auch innerhalb so kurzer Zeit wieder in die Spur finden kann.
Aber genau das unterscheidet ihn halt von einem, der jetzt vielleicht so im Mittelfeld unterwegs ist. Also er hat genau gewusst, was er für sich gebraucht hat, hat sich das quasi genommen und die Form dann wieder richtig aufbauen können. Und wenn man ehrlich ist, so lange war die Durchstrecke ja gar nicht. Also im Verhältnis, es gibt Springer, die suchen gefühlt den ganzen Winter nach diesem besonderen Etwas. Und ich meine, der ein oder andere Name ist hier in den letzten Wochen auch schon gefallen, was das angeht. Und er ist so 3-4 Wochen ungefähr raus und hat sich jetzt in den letzten Wochen echt zum mit formstärksten Springer gemausert. Und das ist einfach eine Qualität, die ganz, ganz wenige, vor allem im letzten Jahrzehnt, auch gehabt haben. Also ist ja jetzt auch schon eine Zeit halt dabei. Man vergisst immer, dass der quasi auch mittlerweile schon eine Art Routinier ist. Aber ja, das, also wie gesagt, das unterscheidet ihn halt von einem, der jetzt aktuell im Mittelfeld unterwegs ist oder vielleicht sogar noch weiter hinten.
Mhm. Also Stefan Kraft gewinnt die Raw Air zum 2. Mal. Der fühlt sich anscheinend sehr wohl in Norwegen. Wie schätzt du seine Chancen ein in Vikersund? Er ist ja Weltrekordhalter mit 253,5. Ist er... Ich will jetzt nicht sagen Top-Favorit, aber gehört er vielleicht zu deinen 3 Top-Favoriten?
Ja, eindeutig. Also die Form passt, die Schanze passt ihm auch aus der Vergangenheit. Es wird sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel getan haben, seitdem wir das letzte Mal da gewesen sind. Von daher ist er auf jeden Fall einer der größten Medaillen- oder sogar Siegkandidaten, definitiv. Und auch der Grund, warum man dann die Österreicher auch im Teamfliegen ganz weit vorne einsortieren muss, auch wenn es dann natürlich noch die Slowenen gibt, die beim Fliegen für gewöhnlich sowieso immer noch mal eine Schippe drauflegen können.
Also auch da, wie bei Daniel Andretande, darf man auch bei Stefan Kraft gespannt sein, was er uns dann in Vikersund zeigen wird. Luis, sprechen wir mal ein bisschen über den DSV. Gestern zum Abschluss sehr stark die beiden Aushängeschilder. Ich merke, das Wort Aushängeschild gefällt mir heute ganz gut. Markus Eisenbichler und Karl Geiger, 4. und 5. gestern. Markus Eisenbichler war ja schon am Samstag 2. gewesen und hat nur wirklich ganz, ganz knapp den Sieg verpasst. Insgesamt betrachtet Karl Geiger als 2. in der Gesamtwertung. Wie würdest du die Raw Air aus DSV-Sicht jetzt bewerten?
Ja, das ist, der 2. Platz von Karl Geiger ist das beste Gesamtergebnis eines Deutschen bei der Raw Air. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal ein fetter Pluspunkt. Auch die Art und Weise, wie er ja nicht so ganz gelungene Trainingssprünge, vor allem jetzt in Oslo, wieder weggesteckt hat, spricht absolut für ihn. Also der Kampfgeist ist absolut geweckt, er ist absolut da. Markus Eisenbichler sowieso, bei dem ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass der Prolog am Sonntag in Oslo nach hinten losgegangen ist, weil sonst wäre der vermutlich auch noch in der Verlosung gewesen um einen Gesamtpodestplatz. Also ganz so viel hat ja nicht gefehlt. Aber die beiden haben wirklich einen sehr starken Eindruck gemacht. Das hat echt Spaß gemacht zuzuschauen. Umso krasser finde ich dann aber den Kontrast zum Rest der Mannschaft, weil da gab es nicht wirklich viele Erfolgserlebnisse, leider Gottes. Und das ist eigentlich, also ist es nachvollziehbar in Anbetracht dessen, wie lange die Saison jetzt schon geht und wie anstrengend sie auch war. Aber es kommt halt jetzt noch ein großes Ereignis und von daher ist jetzt eigentlich keine Zeit für eine Formschwäche.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich gewesen, wenn ich mir so die Ergebnislisten anschaue und auch die Sprünge von den restlichen DSV-Adlern. Puh, also so richtig empfohlen hat sich jetzt im Rahmen der Raw Air eigentlich niemand hinter Geiger und Eisenbichler. Stimmst du mir dazu?
Leider ja, weil halt auch die Konstanz fehlt. Also bei Konstantin Schmid könnte man noch Abstriche machen. Ich finde, der hat sich ganz in Ordnung geschlagen, hat auch nicht immer Glück gehabt mit den Windbedingungen. Also das Gesamtergebnis von Platz 18 ist okay. Das ist das, wo er die ganze Saison über unterwegs war. Severin Freund, ist irgendwie so ein Sinnbild, die Raw Air für seine Saison. Es ist immer wieder ein guter Sprung dabei, aber er kriegt es halt nicht auf drei Sprünge an einem Wettkampftag hin. Und das ist so ein kleines Problem. Und was dahinter dann noch passiert ist, Stefan Laie geht so ein bisschen die Puste aus, habe ich das Gefühl. Und für Andreas Wellinger war es jetzt auch nicht einfach, wieder reinzukommen. Der hat jetzt zweimal in Oslo zumindest in die Punkte geschafft. Aber ja, also es gibt Mannschaften, die aktuell deutlich besser drauf sind als das DSV-Team in der Gesamtheit.
Genau, Luis, und weil du jetzt auch gerade den Stefan Laie kurz erwähnt hast, uns hat eine Hörerfrage erreicht, die ich jetzt gern aufgreifen würde vom Dade, der hat uns gefragt, was ist denn mit Kilian Payer los in letzter Zeit? Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen mit Stefan Laie, weil beide kommen aus schweren Kreuzbandverletzungen, sind jetzt zurück. Es ist eine extrem lange Saison mit vielen Highlights. Es war gerade erst Olympia, jetzt liegt die Raw Air hinter uns, die Skiflug-WM steht an, also wirklich extrem fordernd halt für die Athleten und ich glaube, da ist es einfach ganz normal, wenn da die eine oder andere Schwächeperiode mit dabei ist. Es war ja doch eine lange Zeit, die beiden dann verletzt waren. Luis, im Nationencup ist es jetzt so, dass Österreich die Führung übernommen hat. Ich glaube, es sind 46 Punkte, auf jeden Fall so rund 50 Punkte, die der ÖSV vor dem DSV liegt. Es stehen nur mehr Skiflugwettbewerbe an in dieser Saison. Jetzt meine Frage an dich, glaubst du, dass es da nochmal einen Führungswechsel gibt oder glaubst du, dass auch weil die Österreicher zuletzt eigentlich mannschaftlich geschlossen stark waren, muss ich sagen, dass das Klassement in dieser Reihenfolge eher so bestehen bleibt?
Ich glaube, die Kernentscheidung wird dann am Samstag in Planica fallen, wenn wir das letzte Teamspringen der Saison gesehen haben, was ja in der Wertigkeit nochmal ungleich höher ist. Also da kannst du die dicken Punkte wirklich nochmal gut machen. Bin aber auch der Meinung, dass darüber nur die Deutschen entscheiden, weil die Österreicher springen ihren Stiefel weiter, wie du gerade gesagt hast. Und wenn die Deutschen es nicht schaffen, besser und mehr zu punkten, jetzt vor allem auch in den Einzelwettbewerben, dann kommen sie sowieso nicht mehr vorbei. Also es muss zwingend jetzt vor allem dann in Oberstdorf, wo es ja nochmal die nationale Gruppe gibt, was vielleicht nochmal ein Faktor sein könnte, zumindest auf kleinere Pünktchen bezogen, muss eine Leistungssteigerung her. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass die Deutschen sich das zurückholen.
Okay, also Luis sieht Österreich in der Pole Position. Das freut mich natürlich sehr. ich hoffe natürlich, dass das ein spannendes Rennen bleibt bis zum Ende. Also das auf jeden Fall. Skiflug-WM Vikersund, DSV. Ich kann mich erinnern, wir haben sehr oft über die Olympianominierung gesprochen bei den Deutschen. Jetzt geht es nach Vikersund. Luis, bekommt der Sevi jetzt seine Chance endlich?
Das wird er dann selber in der Hand haben. Also das deutsche Team wird zu sechst rüberreisen nach Vikersund, nach Drammen, wo ja die Unterkünfte sind. Und dann wird sich in den zwei Trainingsdurchgängen entscheiden, wie es läuft. Und entweder es läuft so, wie der Sevi sich das erhofft. Und er hat auf der Schanze ja auch schon gewonnen. Und er ist dann eben mit dabei. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, weil Laie haben wir gerade schon thematisiert, nicht besonders gut drauf ist. Und Wellinger muss halt auch erstmal gucken, wie läuft es denn im Schiefliegen. Das hat er letzte Saison ja gar nicht mitgemacht. Oder es läuft halt so wie letztes Jahr in Planica, wo er dann halt nur Ersatzmann war. Aber ich denke mal schon, also er hat jetzt alles dahin ausgerichtet und es gibt ja Sprünge in der Phase jetzt aktuell, die wirklich sehr gut ausschauen. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass er das hinbekommt.
Mhm. Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest als Bundestrainer Holoch für deine vier Athleten, wäre Severin Freund mit dabei, neben Karl Geiger, Markus Eisenbichler
und Konstantin Schmid.
Und ja, Konstantin die vier Schmid.
Aktuell, genau.
Okay, ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das wären jetzt auch im Moment meine vier.
Ich bin aber auch gespannt, wie es dann bei euch Österreichern aussieht, weil mein Kraft eh klar, Hörl denke ich auch, wirkt sehr stabil jetzt in den letzten Wochen auch. Huber, wenn er es nicht übertreibt, denke auch.
Ja, ja, total. Also gut, Daniel Huber sehe ich schon. Ja. Sehe ich schon in den Vieren, die dann an den Start gehen. Gut, Kraft ist sowieso mit dabei. Ist halt sehr schade, wenn wir jetzt nach Planitzer zurückblicken, dass halt Michi Heiböck nicht mit dabei sein wird, der uns ja wirklich viel Freude bereitet hat bei der letzten Skiflug-WM.
Ja.
Ja, Kraft, Huber, Hörl. Ich bin gespannt, wie sich Manuel Fettner schlägt.
Mhm. Ist eigentlich auch nicht der geborene Flieger. Mhm. Also ich glaube, ist ähnlich wie bei uns Deutschen, da ist die vierte Position noch so ein bisschen vakant, aber ich sag mal, bis auf die Slowenen haben das Problem, glaube ich, alle Teams. Also selbst bei den Norwegern wäre ich mir jetzt nicht sicher, welche vier ich schicken würde.
Ja, aber im Planitzer war es doch auch so, wir haben über den Normalschanzen-Kale gesprochen und der Normalschanzen-Kale ist dann Skiflug-Weltmeister geworden.
Ja, aber also, ist eine ganz andere Chance als in Vikersund.
Ja, ja. Vom Schanzenprofil her, wenn du vergleichst, Planitzer und Vikersund ist in Planitzer eher der Schlüssel zum Erfolg, ein kräftiger Absprung, gell?
Ja, im Grunde ist es ja eine überdimensionale Großschanze, muss man fast schon sagen. Und Vikersund ist ganz anders, also da sind die Anlaufgeschwindigkeiten noch gern mal niedrig, aber umso wichtiger ist es eigentlich, dass du voll attackierst. Und von der Spezies gibt es aktuell nicht so viele. Also die da in den letzten Jahren so brilliert haben, die sind entweder nicht dabei, wie so ein Anders Schwannemil zum Beispiel, der nur Vorspringer sein wird, oder Gregor Schlierenzauer hat aufgehört, Johan Eriemen Evensen hat aufgehört, Robert Kranjec ist dort der letzte Skiflugweltmeister gewesen, hat auch aufgehört, Martin Koch war auch sehr stark auf der Schanze. Also ich bin echt gespannt, ob sich da jetzt einer herauskristallisiert, den wir vielleicht aktuell noch gar nicht auf dem Zettel haben.
Weil du jetzt gesagt hast, volle Attacke beim Absprung, da würden mir jetzt spontan neben Kraft und Huber würde mir ein Yukiya Sato einfallen. Oder vielleicht ein Domen Preutz, der wohl mit dabei sein wird, oder?
Der ist nominiert, aber da muss ich jetzt mal sagen, die Nominierung kann ich gar nicht nachvollziehen. Also der hat jetzt am Sonntag seine ersten Weltcup-Punkte überhaupt in der Saison geholt und wir haben nur noch vier Einzelwettbewerbe, wovon einer das Weltcup-Finale ist. Und auf der anderen Seite hast du einen Žiga Jela, der viertbester Slowene wird und wieder nicht die Chance bekommt. Also ich weiß nicht, was er verbrochen hat, aber irgendwie wird er bei den Großereignissen dieser Saison nicht so wirklich berücksichtigt.
Mhm. Okay, danke dafür. Ja, Luis, wir hören es schon, wir sprechen schon viel über die Skiflug-Weltmeisterschaft. Das nächste Highlight steht bevor. Meine Vorfreude ist riesig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bei allen Skisprung-Fans ist die Vorfreude groß auf diese Schanze, den Monsterbacken, glaube ich, wie man ihn nennt, gell?
Ja. Also Volksmund, das ist zum Glück nicht der offizielle Name.
Im Volksmund, ja. Möchtest du uns kurz das Programm vorstellen?
Können wir gerne machen, ja. Los geht's schon am Donnerstag um 13.15 Uhr mit dem offiziellen Training und um 15.50 Uhr mit der Qualifikation. Und für die Wochenendtage müsst ihr euch nur eine Uhrzeit merken, immer um 16.30 Uhr. Und wie gewohnt gibt es im Einzel vier Durchgänge, verteilt auf Samstag und Sonntag, jeweils zwei. Also hoffentlich sind die Bedingungen mitmachen. Und am Sonntag ist dann der Teamwettbewerb, wie gesagt, alles um 16.30 Uhr.
Also 16.30 Uhr bitte diese Zeit merken. Dann geht es um die Wurst und dann werden wir sehen, ob es vielleicht sogar einen neuen Weltrekord geben wird. Mal sehen. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause und dann sprechen wir über die Damenbewerbe bei der diesjährigen Raw Air. Also, liebe Flugschuhhörerinnen, liebe Flugschuhhörer, wir sind zurück nach einer ganz kurzen Pause und wollen jetzt über die Damenwettkämpfe bei der Raw Air sprechen. Und Luis, da muss natürlich gleich zu Beginn ein Name genannt werden, nämlich Nika Krishna. Sie ist die große Siegerin. Sie hat einen Start-Ziel-Sieg gefeiert bei der Raw Air. Insgesamt 40 Punkte hat sie am Ende Vorsprung auf die zweitplatzierte Sarah Takanashi. Dritte Krishnas Landsfrau Urša Bogatay und vierte Sarah Marita Kramer, die dann schon ja, knapp 80 Punkte Rückstand auf Nika Krishna hat. Ich habe es eben schon gesagt, das war ein Start-Ziel-Sieg von Nika Krishna. Ich weiß nicht, wie viele Sprünge es insgesamt waren. Bei den Damen waren es ja, soweit ich weiß, 3 Sprünge mehr als bei den Herren mit Prolog und einem Bewerb. Aber wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, war bei Nika Krishna kein einziger schlechter Sprung dabei, oder?
Ich kann mich auch an keinen erinnern. Und allein das spricht ja schon dafür, wie verdient dieser Sieg eigentlich ist. Also wir haben ja vorhin bei Stefan Kraft auch dieses Wort Konstanz in den Mund genommen. Und eigentlich hat sie das ja noch mehr ausgestrahlt als er, weil ja der gestrige 4. Platz war ihr schlechtestes Ergebnis in allen Durchgängen, die gewertet wurden. Also das ist wirklich schon herausragend gut und ja, zumindest was diese Saison angeht, entpuppt sie sich so ein bisschen als die Wertungskönigin, weil sie hat ja davor schon die Alpenkrone abgestaubt oder ihrer Teamkollegin Urša Bogatay weggeschnappt, könnte man ja auch sagen hier in der
Show.
Also ja, bärenstarke Leistung von ihr und genau wie in der letzten Saison hat sie eigentlich so in der Schlussphase der Saison ja ihre Topform und ja, also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Und sie ist ja ganz nebenbei erst die zweite Gesamtsiegerin überhaupt, denn die beiden Ausgaben zuvor hat Maren Lündby ja gewonnen und hat auch noch dieses schöne Rekordpreisgeld eingesackt von 45.000 Euro, wenn ich nicht ganz verkehrt liege.
Mhm. Ja, und wenn wir uns generell die Preisgelder bei den Damen anschauen, puh, dann ist das schon eine Hausnummer, diese 45.000 Euro.
Ja, weil wenn man sich überlegt, Weltcup-Sieg bringt dir 3.800 Schweizer Franken. Ich bin jetzt nicht ganz fit, was die Wechselkurse angeht, aber da kann man sich ja das schon ausrechnen, wie viel der Wert ist. Also man könnte es fast mit einem Gesamtweltcup-Sieg gleichsetzen.
Ich wollte es gerade sagen, da brauchst du mehr als 10 Weltcup-Siege, um dieses Summen zu verdienen. Das mit Sicherheit.
Ja, und das ist einer der vielen Faktoren dafür, weshalb die Raw Air schon mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie wirklich in Sachen Gleichberechtigung und Equal Pay absolute Vorreiterrolle besitzt. Also mal abgesehen davon, dass es halt wenig Konkurrenz gibt, aber wenn man sowas machen will, dann ist das auf jeden Fall der Maßstab.
Luis, du begleitest jeden einzelnen Damenwettbewerb im Weltcup, schreibst für skispringen.com, bist immer hautnah mit dabei. Du siehst also Nika Krishna jedes Wochenende oder halt, ja, wenn Wettbewerbe stattfinden. Liebe Grüße an die, an die hohen Herren, die da entscheiden, wann die Wettbewerbe stattfinden. Mich würde interessieren, was beeindruckt dich denn bei ihr am meisten im Moment?
Im Grunde eigentlich so diese Leichtigkeit, die sie ausstrahlt. Also, wenn du sie anschaust, sie setzt sich auf den Balken und die hat ein Lächeln im Gesicht. Und das eigentlich egal, um was es geht. Und das finde ich schon mal irgendwo bemerkenswert. Und dann, wie sie sich in ihre Hocke begibt. Also, die sitzt ja so weit vorne wie keine andere. Also, wie weit vorne die ihren Schwerpunkt hat. Und dass das alles so aufeinander abgestimmt funktioniert. Also, es ist auch schon ein faszinierendes Gesamtpaket, finde ich. Und auch, was sie ja für einen Teamgeist ausstrahlt. Also sie hat, nachdem sie die Alpenkrone gewonnen hat, gesagt, da eigentlich hätte die nicht mir gehören sollen, sondern Urša Bogatay. Und gestern auch sagte sie, ja, das Team ist einfach unglaublich stark und sie hat gestern selber keine guten Sprünge gemacht. Und dass es dann noch zu Platz 4 reicht, das ist schon eine enorme Qualität von ihr.
Ja, sie ist gestern das erste Mal bei der Raw Air, also bei dieser Raw Air, nicht am Podest gelandet. Sie ist ja vorhin 3-mal Zweite geworden. Also,
ja. Ist natürlich ein dramatischer Formabfall,
ja. Ja. Das ist Konstanz, liebe Hörerinnen und Hörer. Zweite und Vierte. Dazu noch der überlegene Sieg im Mixbewerb. Den darf man ja jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, ne? Also, Ja. Besser hätte es für sie in der Raw Air Gesamtwertung nicht laufen können. Im Gesamtweltcup ist es so, da fehlt ihr ein bisschen was auf Sarah Marita Kramer. Ich glaube, es sind so 195 Punkte sind's vor den letzten beiden Einzelbewerben in Oberhof am nächsten Wochenende. Liegt dann aber, glaube ich, eher an der fantastischen Saison von Sarah Marita Kramer als an einer möglichen Schwäche von Nika Krishna, oder?
Ja, absolut, weil auch wie in der letzten Saison, diese Top-10-Serie von Nika Krishna hat ja Bestand. Also ich habe die Zahl leider nicht genau im Kopf, ich hätte es mal nachrecherchieren sollen, wie viele Springen in Folge, die jetzt eigentlich in den Top-10 gelandet ist. Aber die ganz großen Punkte hat Sarah Marita Kramer eben durch ihre Siege gut gemacht. Ich glaube, sie hat jetzt 7 Saisonsiege, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und das holst du mit keiner Konstanz der Welt auf. Und das muss ja wirklich schon mit dem Teufel zugehen, wenn die große Kristallkugel dann nicht allerspätestens am Sonntag dann nach Österreich geht.
Und ich glaube, die Nika Krishna ist die Letzte, die Sarah Marita Kramer diesen Gesamtweltcup-Sieg nicht gönnen würde, wenn wir da an die Vorsaison denken.
100%ig, ja.
Und sie hat ja ihre Saison auch gekrönt, dadurch, dass sie Bronze geholt hat bei Olympia. Und wir wissen ja, wie schwer es ist, eine Medaille. Ich habe mal diesen lustigen Versprecher gehabt, die Seite hat 2 Medaillen. Ja. Fällt mir gerade ein. Schöne Grüße an den Tobi. Der Tobi fehlt, gell? Ein bisschen.
Ja, der hätte dir da jetzt einen schönen Strick draus gedreht. Ja.
Also, schöne Grüße, Tobi. Wir hoffen, dir geht's gut. Ja, eben. Also, fantastische Saison. Jetzt gewinnt sie die Raw Air im Gesamtweltcup. Ist sie Zweite. Sie holt Bronze bei Olympia. Wirklich Hut ab. Shampoo, Nika Krishna. Sarah Marita Kramer habe ich jetzt ganz, ganz kurz schon erwähnt. Sie ist zurück im Weltcup, war in Hinzenbach schon wieder mit dabei. In Lillehammer hat sie gewonnen. Das war wirklich auch, finde ich, ein sehr schöner, emotionaler Sieg. Das waren wirklich tolle Bilder. In Oslo hat es dann nicht ganz so funktioniert wie am Lisgardsbakken in Lillehammer. Glaubst du, dass es dann vielleicht so war, sie hat ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen am Holmenkollen, weil das ja doch so mit der magischste Ort für die nordischen Sportler ist?
Ich würde sagen, sie hat halt gebraucht, um mit der Schanze wirklich warm zu werden. Auch wenn der Harry Rotlau immer sagt, ja, sie braucht wenige Sprünge, aber wenn es eine ganz neue Schanze ist, ist es, glaube ich, schon nochmal was anderes. Das hat man ihr angemerkt. Also, dass eben nicht ein Sprung lief wie der andere. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt so der ganz große Druck, so die ganz große, der ganz große Fokus irgendwie ein bisschen raus ist bei ihr, weil sie kann die Ergebnislisten auch lesen und weiß, in was für einer Position sie aktuell ist. Also ich glaube, sie stresst sich jetzt auch nicht übermäßig und ist vielleicht auch noch nicht ganz mit der Aufarbeitung der Saison eigentlich fertig. So, deswegen kann man das ihr auch nicht irgendwie vorhalten, dass es jetzt vielleicht mal nicht ganz so gut lief, weil, wenn man mal ehrlich ist, sie hat jetzt 2 Saisons am Stück so auf Top-Niveau geliefert, hat die letzte Saison quasi nochmal übertroffen, auch wenn man dachte, hui, wie soll das eigentlich gehen? Da ist es ganz normal, wenn es mal eine Station nicht läuft. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann in Oberhof bei ihr sich ausgeht, weil soweit ich weiß, ist die Schanze auch noch Neuland für sie.
Ja, jedenfalls finde ich, mit dem Sieg in Lillehammer hat sie sich dann endgültig wieder zurückgemeldet. Und ja, vielleicht hat sie jetzt in Oslo ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen, aber ich glaube, auf einer jungen Athletin, da prasselt auch sehr viel ein. Du kommst nach Holmenkollen. Es waren ja nicht nur die Skispringer da, nicht nur der Skisprungzirkus da. Da war viel los. Das erste Mal auf dieser Schanze, die ja einfach so eine große Bedeutung hat im nordischen Skisport. Das, glaube ich, ist, wenn man das erste Mal da ist, nicht so einfach. Werden wir schauen, wie es dann im nächsten Jahr ist.
Das macht was mit einem, ja.
Das absolut. Macht was mit einem, ja. Und weißt du, was auch was mit mir gemacht hat? Das ist jetzt eine tolle Überleitung
zum Dellingsche Überleitung, Thema. Ja.
Sarah Takanashi. Also, wenn wir zurückdenken, Olympia, Mixed-Bewerb, Disqualifikation wegen Anzug, eine wirklich, ich glaube, niedergeschlagen ist ja fast schon untertrieben, eine niedergeschlagene, ja, Sarah Takanashi, die dann wirklich in ein Loch gefallen ist. du weißt da mehr. Du hast gemeint, sie hat vielleicht sogar kurz über ein mögliches Karriereende nachgedacht. Ist das richtig?
Ja, nicht sogar kurz. Also es hat echt ein paar Tage gedauert, bis sie sich zumindest wieder überlegt hat, überhaupt ja Gedanken an den möglichen Weltcup-Start diese Saison noch zu hegen. Und das alleine zeigt ja schon, wie einschneidend dieses Erlebnis in Peking da war, weil ich glaube, es ist fast untertrieben, wenn man sagt, für sie ist da eine Welt zusammengebrochen, und davon sich zu erholen, dann zu sagen, okay, ich greife wieder irgendwie an, und sich dann so zurückzumelden, wie sie es jetzt bei der Raw Air gemacht hat mit 2 Tagessiegen, das nötige ich mir allerhöchsten Respekt ab. Also das hätte ich nicht erwartet, wirklich.
Ja, allerhöchster Respekt, das ist das Stichwort. Und Sarah Takanashi ist in dieser Woche unser Adler der Woche.
Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Also, Sarah Takanashi, sie hat das erste Springen dieser Raw Air und das letzte Springen gewonnen. Hat sich also eindrucksvoll zurückgemeldet. Sie ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Skisprungzirkus. Und Louis, wir sind froh, dass sie sich dafür entschieden hat, in diesem Winter nochmal zurückzukommen. Weil wenn wir so solche Sprünge von ihr sehen, das macht einfach Lust auf mehr.
Absolut. Also ich meine, alleine die Zahl 63, die jetzt bei ihr bei den Weltcupsiegen aufleuchtet, ist ja eigentlich surreal. Und es hätte schlichtweg nicht zu ihrer Karriere gepasst, wenn der große Knall in Peking das gewesen wäre, mit dem es zu Ende gegangen wäre. Also von daher wirklich schön, dass wir sie wieder haben. Und ich bin gespannt, wie viel Kraft sie vielleicht noch aus dieser Saison schöpfen kann und ob sie vielleicht nicht wieder sogar diejenige wird, die sie vor 5, 6 Jahren mal gewesen ist. Also ausschließen darf man ja bei ihr nichts.
Ja, 63, magische Zahl, 63 Weltcupsiege, Sarah Takanashi. Ich habe gesagt, sie hat das erste Springen gewonnen in Lillehammer, das Auftaktspringen bei der Raw Air. Da war eine Dame noch nicht am Start, und zwar Katharina Althaus. Und das bringt mich jetzt zum DSV. Die Katharina Althaus hat sich leider Gottes mit Corona infiziert. Sie war ja vor Hinzenbach, also sie war in Hinzenbach ja schon nicht dabei, aber vor Hinzenbach, kann ich mich erinnern, haben wir eigentlich drüber gesprochen, sie ist die schärfste Rivalin im Kampf um den Gesamtweltcup, weil sie war ja Zweite, und auch einfach aufgrund ihrer Konstanz in dem Winter habe ich sie auch als schärfste Kontrahentin von Sarah Marita Kramer gesehen. Dann hat sie die Corona-Infektion zurückgeworfen. Ja, und plötzlich beim zweiten Springen in Lillehammer sehe ich in der Startliste, Katharina Althaus ist back. Sie ist 10., 5. und 8. geworden bei den 3 Bewerben. Luis, wie hast du ihre Rückkehr gesehen?
Naja, allein, dass dieser 10. Platz ihr schlechtestes Saisonergebnis ist, nach dieser sehr strapaziösen Anreise, also die ist morgens um 3 Uhr los und stand dann abends auf der Schanze und wird 10. Also das ist schon phänomenal. Spielt ihr natürlich in die Karten, dass sie auf ihrer Lieblingsschanze unterwegs gewesen ist. Aber ansonsten, ja, waren das auch wieder die Sprünge, die wir von ihr aus dieser Saison so gekannt haben. Es fehlte vielleicht so das letzte Quäntchen im letzten Flugdrittel, um noch Richtung Podest attackieren zu können. Aber insgesamt kann sie schon sehr zufrieden sein mit der Leistung. Also allein die Corona-Infektion hat ihr natürlich jetzt einen Top-3-Platz im Gesamtweltcup gekostet. Ich denke mal, das kann man jetzt vor dem letzten Wochenende auch so sagen. Aber ansonsten ist das astrein, was sie abgeliefert hat.
Mhm. Wenn ich jetzt an Katharina Althaus Leistungen bei der Raw Air denke, dann finde ich, das ist fast schon so ein bisschen vergleichbar mit Marita Kramer, Sarah Marita Kramer, zumindest am Holmenkollen. So, schon gute Sprünge, aber ich glaube, beide wissen, dass sie es noch eine Spur besser können.
Mhm. Ja, würde ich zustimmen. Und die sind ja von ihrem Selbstverständnis her auch Podium Kandidatinnen, mal mindestens. Also Sarah Marita Kramer sicherlich noch ein bisschen mehr als Katharina Althaus, aber ja, jetzt an den Tagen muss man auch sagen, es waren andere eben besser und das Feld war auch wahnsinnig eng. Also wenn man sich mal überlegt, Großschanze, da haben wir auch Wettkämpfe gesehen, wo das vorne, wo die Lücke ziemlich aufging vorne. Und jetzt haben wir ja teilweise 6, 8 Springerinnen gehabt, die theoretisch auf das Podest hätten springen können. Und da ist es mal definitiv keine Schande, wenn du 5., 8. Oder 7. und 5. wirst.
Ja, auf gar keinen Fall. Und vor allem, jeder geht mit so einer Corona-Infektion anders um. Ne? Jeden und jede trifft sie auch auf eine andere Art und Weise. Also selbst wenn jemand, sage ich jetzt mal, milde Symptome hat, kann das trotzdem Auswirkungen haben, zumindest in den ersten Wochen, um einfach wieder in diesen Rhythmus, in diesen Wettkampfrhythmus zu kommen, weil der Körper fährt ja runter. Man hat ja dann mehr Zeit, man ist irgendwie gezwungen, zu Hause zu bleiben und so. Also da finde ich, kann man auf jeden Fall mit diesem 10., 5. und 8. Platz schon zufrieden sein. Luis, wenn ich auf die Gesamtwertung bei den Damen schaue, bei der Raw Air, ist Katharina Althaus, obwohl sie ein Springen verpasst hat, als 20. in der Gesamtwertung die beste Deutsche. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist der Fall. Hm. Muss man sich Sorgen machen oder ist das oder hat das irgendeine Bedeutung? Sagen wir mal so.
Ja, das würde ich schon sagen, weil es leider Gottes zeigt, wie weit der Rest des Teams doch von ihr weg ist. Also ich meine, ihr fehlen 3 Sprünge im Gesamtklassement und sie hat trotzdem am Ende, ja, was sind es, fast 80 Punkte Vorsprung auf die zweitbeste Deutsche, auf Selina Freitag, die jetzt wahrlich keine schlechte Raw Air gesprungen ist, das kann man definitiv auch so sagen, aber sie sind schon sehr abhängig von Katharina Althaus und das haben wir am Hinzenbach-Wochenende ja auch gesagt. Da hat sie schon gefehlt, weil da musste man froh sein, wenn der Rest des Teams in den Top 20 unterwegs war. Und genauso war es jetzt bei der Raw Air leider auch. Und das ist eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen auch die Tendenz, die sich in der Saison so verfestigt hat. Und ja, leider Gottes wartet da doch viel Arbeit auf das Trainerteam.
Mhm. Also anhand dessen sehen wir, wie wichtig Katharina Althaus ist für diese DSV-Mannschaft. Und diese DSV-Mannschaft, da gibt es eine kleine Veränderung. Es verändert sich was im Trainerteam, Luis. Es gibt da einen Abgang, oder?
Genau so ist es, ja. Also Christian Bruder, der Co-Trainer von Maximilian Mechler, der ja am Wochenende die Mädels auch in Oslo abgewunken hat, hat ja seinen Ausstieg quasi bekannt gegeben. Also hat jetzt am Holmenkollen seinen letzten Weltcup absolviert, nach 13 Jahren. Also er ist sogar noch länger Co-Trainer gewesen, als es Andreas Bauer Bundestrainer war. Hat dementsprechend auch ja diese sehr erfolgreiche Ära im deutschen Damenskispringen mitgeprägt. Und das ist sicherlich einer, der jetzt erstmal fehlen wird. Also da geht eine Lücke auf, die sicherlich nicht einfach zu schließen sein wird. Ist auch immer eine Vertrauensperson gewesen, vor allem auch für die ja, Springerin, die in der ersten Hälfte der 2010er Jahre sehr erfolgreich gewesen ist. Also wir wissen das auch von unserer lieben Uli Gressler. Schöne Grüße, Uli, falls du das hier hörst. Und ja, da darf man dann jetzt sehr gespannt sein, wie sich das Trainerteam neu aufstellt. Also man muss ihm auch Respekt zollen dafür, dass er diese eine Saison jetzt quasi noch mitgemacht hat, ja quasi diesen Übergang von Andreas Bauer hin zu Maximilian Mechler vollzogen hat. Aber ich bin dann sehr gespannt, wie seine Nachfolge dann gelöst wird. Wie gesagt, einfach werden wird es nicht.
Okay, also Veränderungen im Trainerteam beim DSV. Man darf gespannt sein, wer dann sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird. Katharina Althaus haben wir gerade schon erwähnt, die absolute Leaderin im deutschen Team. Wenn wir mal zu den Norwegerinnen schauen, da ist jetzt eine, ich sage jetzt mal, temporary leader of the team, also vorübergehend, weil Maren Lundby sich ja eine Pause gegönnt hat. Die Rede ist von Silje Opseth, die im Moment, also zumindest in dieser Saison, ganz klar die Nummer 1 ist bei den Norwegerinnen. Und diese Silje Opseth hat zwar über 90 Starts gebraucht, dass sie ihren ersten Weltcup-Sieg feiert, aber sie hat ihn mehr oder weniger in ihrem Wohnzimmer, dem Holmenkollen, gefeiert. Sie hat es geschafft. Es ist ähnlich. Ich habe mir auch die Langläufe angeschaut, die 50 Kilometer. Da hat auch der Martin Nienget seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert und dann auch noch am Holmenkollen. Wirklich was Besonderes. Zurück zu Silja Opseth. Hat sie gezeigt mit diesem Sieg, dass eigentlich ja auf jeder Großschanze mit ihr zu rechnen ist, was die ersten drei Plätze angeht?
Ja, absolut. Und zumindest das passt irgendwo ins Bild, dass ihr erster Weltcup-Sieg auf einer Großschanze passiert ist. Und mein, hätte es Daniel André Tande am Folgetag ihr nicht gleich getan, wäre das sicherlich der emotionalste Raw Air-Moment gewesen, weil man ja auch gesehen hat, was da dann aus ihr herausgebrochen ist, quasi mehr oder weniger, wie emotional auch dieser Sieg war. Und auch die Geschichte ist schon besonders, weil ja, sie hatte sich dieses große Ziel gesetzt, Olympiasiegerin zu werden, und hat das Ganze oder die ganze Saison eigentlich ja mit ihrer Form zu kämpfen gehabt, war nie mit irgendeinem Wettkampf wirklich zufrieden, egal ob sie mal auf dem Podest gestanden hat oder eben nicht. Und nach dem, was in Peking passiert ist, hat auch sie überlegt, zurückzutreten, wie sie jetzt verraten hat, nach diesem emotionalen Sieg. Aber umso schöner, dass sie davon jetzt Abstand genommen hat und sich selbst mit diesem tollen Moment belohnen konnte. Nach zuvor 12 Podestplätzen ohne Weltcupsieg, was vorher auch nur Emma Klinets aushalten musste.
Also, tolle Leistung von Silja Opseth. Sie feiert ihren ersten Weltcupsieg. Generell habe ich so das Gefühl, diese Raw Air war irgendwie die Tournee der emotionalen Siege. Wenn ich daran denke, Sarah Marita Kramer feiert ihren Comeback-Sieg nach dem ganzen Olympia-Thema und so weiter, das wir jetzt gar nicht irgendwie weiter besprechen wollen, aber Sarah Takanashi, Daniel André Tande feiert nach diesem schweren Sturz im letzten Jahr jetzt seinen Comeback-Sieg. Silja Opseth feiert zu Hause den ersten Weltcup-Sieg. Also da war echt,
viel Gänsehaut, ja.
Viele Gänsehaut-Momente mit dabei. Luis, ein Thema würde ich ganz gerne noch mit dir besprechen, was die Raw Air angeht. Wir haben es schon gesagt, auch was die Bezahlung, die Preisgelder betrifft, werden die Damen gleichwertig behandelt, was uns natürlich sehr freut. Und das ist wirklich, wirklich ganz toll, dass da auch diese Leistungen genauso honoriert werden. Aber wo viel Licht ist, ist oft auch ein zumindest etwas Schatten. Es gibt also so ein, zwei Themen, die in diesem Jahr nicht so ganz geklappt haben. Mir fällt da jetzt ein Thema Fans und Thema Fernsehpräsenz. Du hast alle Springen auch hautnah verfolgt. Kannst du mal uns ein bisschen aufklären, was es damit auf sich hat? Ich glaube, es gab da auch einen Social Media Post eben auch von Silja Opseth.
Genau, dann fangen wir mal mit dem Fan-Thema an. Es war leider eine sehr unschöne Entwicklung, die wir an beiden Orten da verfolgt haben, nämlich in diesem Jahr war es ja so, dass die Herren quasi den Anfang gemacht haben, meist so am späten Nachmittag gesprungen sind und die Damen eben abends, und in dieser kurzen Pause zwischen dem Herren- und dem Damenprogramm haben sich dann viele Zuschauer leider auf dem Heimweg gemacht und ließen die Springerinnen doch relativ traurig drüber zurück. Deswegen hat Silja Opseth ja auch diesen Post gemacht und gesagt, hey, wo wollt ihr hin? Für uns geht's doch jetzt erst los. Und ich habe dann auch mit Leuten vor Ort Kontakt gehabt, vor allem mit dem Stadionsprecher in Lillehammer, der dann sagt, ja, also wenn ein Zehntel von den Leuten, die bei den Herren da waren, bei den Damen da waren, war das schon gut. Es waren vermutlich sogar noch weniger, und das ist dann auch in norwegischen Medien aufgegriffen worden. Soweit sogar, dass sie einen Tweet von mir zitiert haben, wo ich gesagt habe, so ja, der Veranstalter tut im Grunde genommen alles dafür, dass das Frauenskispringen vorangebracht wird, aber die Leute erkennen das nicht an. Und genauso lief es ja mit den Fernsehübertragungen auch, und da habt ihr uns da draußen ja auch Nachrichten zugeschickt, dass euch das auch aufgefallen ist. Wenn ein Damenwettkampf passiert und die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF bauen ihr Equipment ab, anstatt diesen zu übertragen, dann ist das wirklich ein sehr ungutes Zeichen und zeugt dann auch nicht von Interesse, was dahinter steckt, das Damen-Skispringen wirklich zu transportieren. Das ist wirklich extrem schade, weil jetzt zumindest auch die Wettkämpfe in Oslo sehr attraktiv waren, sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Über Lillehammer können wir ja gleich noch kurz sprechen, aber es ist ein krasser Kontrast zwischen dem, was die Raw Air an Aufwand leistet, was als Basis quasi dargelegt wird, auch mit den Startzeiten zur Primetime, und was dann von denjenigen, die es transportieren sollen und die für tolle Bilder sorgen sollen, gemacht wird. Das ist wirklich schade, da sind mal wieder leider Gottes Chancen vergeben worden.
Mhm. Glaubst du, es würde etwas daran ändern, wenn man vielleicht die Springen ein bisschen vorverlegt und nicht quasi so spät abends?
Naja, das Ding ist ja, diese Startzeiten sind ja mit den Fernsehstationen sogar so abgemacht. So, das heißt, von denen kommt die Vorgabe, ja, wenn ihr zwei Wettkämpfe habt, dann habt ihr diese Zeitslots. So, und dann müssen eigentlich diejenigen, die das quasi mitdiktieren, auch dafür sorgen, dass das Ganze dann gezeigt wird. Und wie gesagt, was wir hier schon oft gesagt haben, wenn ihr das nicht im Hauptfernsehen zeigen wollt, was ja auch verständlich ist, weil es aktuelle auch leider Entwicklungen gibt, die weit über das Sportliche hier hinausgehen, dann ist es ja okay, aber dann bietet doch zumindest einen Livestream an, und in anderen Ländern klappt das besser als in Deutschland. Das muss man mal klipp und klar so sagen. Mhm. Und also, was ich noch sagen wollte, ich bin ja auch in Willingen gewesen und der Zeitplan war viel fanunfreundlicher, als das jetzt hier in Lillehammer und in Oslo der Fall gewesen wäre, weil da ist die Pause zwischen dem Herrenspringen und dem Damenspringen eigentlich noch viel größer gewesen. Es ist am Ende dann nur niemand aufgefallen, weil wir halt dieses Windchaos hatten.
Mhm. Glaubst du, dass es vielleicht ein Mitgrund ist, dass die Raw Air ja in Norwegen stattfindet und deshalb nicht so als wichtig angesehen wird bei deutschen TV-Stationen? Wäre jetzt, weiß ich nicht, das wäre jetzt eine Frage von mir, vielleicht eine Vermutung.
Wenn es so wäre, wäre es schade, weil ich meine, die Slowenen haben es übertragen, bei euch im ORF lief es auch. Bei Eurosport kommt es darauf an, in welchem Land du gerade unterwegs warst. Also, ja, also mir fällt kein schlaues Argument ein, warum man das dann so konsequent mehr oder weniger ignoriert. Also ich glaube nicht, dass es was mit Norwegen zu tun hat per se.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal kurz über Lillehammer sprechen. Silje Opseth hat ja diesen Post abgesetzt, eben wo sie gesagt hat, ja, warum geht ihr nach Hause? Wir sind ja jetzt erst dran. Puh, ich war selbst schon einmal in Lillehammer und muss ganz ehrlich sagen, da waren vor 2 Jahren schon, ich sage jetzt mal, nicht so viele Fans mit dabei. Jetzt auch im Vergleich zu Oslo, ne, was das natürlich eine andere Welt ist.
Ja. Ja, also. Ja, absolut. Also das ist eine Tendenz und ich meine, es sieht dann natürlich auch in diesen großen Arenen auch nicht schön aus, wenn da keine Leute sind. Aber was halt da wirklich nochmal richtig eingeschlagen hat, war vor allem der zweite Wettkampf, vor allem da der zweite Durchgang. Also das war das Frustrierendste, was ich an Skispringen seit langem gesehen habe. Also wie der Durchgang einfach vor sich hingeplätschert ist und die Springerinnen konnten nichts machen, weil ihnen einfach gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, weit zu fliegen. Und da kann man wirklich auch mal die Geschlechterkarte ausspielen, weil ich kann mich an keinen Herren-Weltcup erinnern, der so gelaufen ist wie dieser Wettkampf, wenn jetzt nicht, es Schneefall gegeben hat in Seefeld oder so, aber das war wirklich grausam und ich verstehe nicht, warum man da nicht reagiert. Also genauso wenig, wie ich das verstehe, dass im ersten Durchgang immer vor den besten 10 Springerinnen automatisch verkürzt wird, so wenig habe ich da verstanden, wieso man da nicht eingegriffen hat, weil das war wirklich sehr unansehnlich.
Mhm. Aber jetzt nochmal zusammenfassend, also das mit dem Wettkampf, da kann ich mich auch erinnern, da waren ja teilweise bis zu plus 30 Windpunkte.
Ja,
Die Damen da gut geschrieben bekommen haben, das war wirklich, also ich glaube, da hätte man schon mal ein, zwei Lücken verlängern können. Vielleicht hat die Jury dann auch ein bisschen zu lange zugewartet und wollte dann nicht vor den letzten 10 Springerinnen dann nochmal verlängern. Das hätte man wohl schon zu Beginn des zweiten Durchgangs machen müssen. Aber jetzt nochmal so zusammenfassend, Luis, wenn wir die Raw Air jetzt thematisch beenden. Also du warst teilweise mit der Fernsehpräsenz nicht ganz zufrieden. Fans, Lillehammer eher weniger. Oslo dann doch relativ zufriedenstellend. Aber jetzt so ganz allgemein dein Fazit, würdest du sagen, die Raw Air in diesem Jahr hat den Skisprungsport der Damen ein Stück nach vorne gebracht?
Ja, unterm Strich würde ich das schon so sagen, weil halt auch das Niveau prinzipiell gestimmt hat, wie jetzt in Oslo gesehen. Also wie gesagt, es waren zwei sehr schöne Wettkämpfe. Und mein, was da vor Ort getan wird, dieser Aufwand, den die da machen, auch ja, was so die Präsenz und das Marketing und so angeht, also das ist wirklich schon absolute Klasse. Und wenn dann noch ein Flugshow-Freund mitwirkt, schöne Grüße an Svein Granerød, dem Papa vom Halvor, der ja Wettkampfleiter in Oslo war. Und da hat es komischerweise auch mit den Weiten ganz gut funktioniert. ja, dann ist das schon, kann man dem Ganzen schon ein positives Zeugnis ausstellen. Und wie gesagt, ich habe sie vermisst in der letzten Saison, wo es sie nicht gegeben hat. Ich meine, Weltcup-Saison ohne Norwegen Wettkämpfe ist immer Katastrophe. Von daher war das wirklich schön, sie zurückgesehen zu haben. Und ich freue mich dann auch schon aufs nächste Jahr, wenn es dann hoffentlich auch für die Damen das volle Programm dann gibt.
Ja, da bin ich zu 100% deiner Meinung und ich würde auch sagen, Svein Granerød, Chief of Competition, das sollte auf jeden Fall öfter so sein, da kann nichts schief gehen. Okay, dann machen wir die Raw Air zu und kommen zum Abschluss noch kurz zu einem anderen Großereignis, das stattgefunden hat in Zakopane, nämlich die Junioren-Weltmeisterschaft. Ich lese ganz kurz die Ergebnisse vor bei den Mädels und bei den Jungs. Gold bei den Mädels hat sich geholt Nika Preutz. 17 Jahre ist sie jung. Sie wird Junioren-Weltmeisterin vor ihrer Landsfrau Taja Bodley und vor der Kanadierin Alexandra Lutit. Ja, sie hat der ÖSV-Springerin Vanessa Mohoric Bronze weggeschnappt um 1,4 Punkte. Luis, Nika Preutz mit 17 Jahren Junioren-Weltmeisterin. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kann sie eigentlich diesen Titel nochmal verteidigen, oder?
Ja, da sie Jahrgang 2005 ist, dürfte sie sogar noch dreimal an der Junioren-WM teilnehmen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja.
Okay, Wahnsinn.
Aber vielleicht ist dann die Frage, ob das dann auch gemacht wird, weil ja, sie ist ja schon eine Überfliegerin in ihrer Altersklasse, das muss man schon so sagen. Und der Sieg kam alles andere als unerwartet.
Vielleicht hat sie sich ja als Ziel gesetzt, als Rekord-Junioren-Weltmeisterin in die Geschichte einzugehen. Aber ich glaube, wenn man da mal im Weltcup Lunte gerochen hat, wie man so schön sagt, dann springt man da lieber mit als bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Beste DSV-Springerin, das auch noch der Vollständigkeit halber bei diesem Bewerb, Michelle Göbel vom Skiclub Willingen auf Platz 10. Bei den Herren, da gab es einen Dreifachsieg für Österreich. Daniel Czofenik hat gewonnen vor David Hagen und Markus Müller. Gut, ich sage jetzt mal, dass Daniel Czofenik das gewinnt, das war jetzt nicht unbedingt überraschend. Also du hast es eh auch schon gesagt, das waren Favoritensiege sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs. Czofenik, der wirklich jetzt auch im Weltcup in diesem Winter auch schon Superleistungen gezeigt hat. Und auf Platz 4 bester DSV-Adler Luca Geier, der knapp die Medaille verpasst hat. Du hast es vorher schon kurz angesprochen, Luis, es gibt im Moment einfach auch Themen, die schwer zu verarbeiten, schwer zu konsumieren, schwer hinzunehmen, nicht zu akzeptieren sind. Wir sind froh, dass wir hier über das Sportliche sprechen können, weil eben der Skisprungsport unsere große Leidenschaft ist. Es ist natürlich das Thema Krieg, worauf ich jetzt hinaus will. Aber Luis, da gab es jetzt bei der Junioren-WM zumindest etwas, was in dieser Hinsicht ein bisschen erfreulich war.
Ja, absolut. Und da können wir ja nochmal das aufgreifen, was wir letzte Woche besprochen hatten, wo es ja viel um das Thema ging, auch ja, was passiert jetzt mit den vor allem russischen SportlerInnen und wir da aber auch zugegebenermaßen so ein bisschen auch vergessen haben, wie sieht es eigentlich mit denen aus, die aus dem Land kommen, die durch diesen Angriffskrieg eigentlich betroffen sind, nämlich aus der Ukraine. Und da haben uns auch Fragen erreicht und ich hatte das Ganze dann bei skispringen.com auch so ein bisschen aufgearbeitet, als es nochmal um die Konsequenzen des Ganzen ging. Aber umso mehr haben wir uns dann darüber gefreut, dass es tatsächlich eine Teilnehmerin bei den Junioren-Weltmeisterschaften gab, die ins Finale gesprungen ist, auf Platz 23, nämlich Tatjana Pylipchuk. Ist 18 Jahre jung, ist in dieser Saison auch schon im Weltcup am Start gewesen, wie auch schon in der letzten Saison. Also schnuppert immer mal wieder so ein bisschen rein und hat durchaus auch das Potenzial, auf lange Sicht vielleicht mal in die Weltcup-Punkte auch zu springen. Es wäre wirklich wieder schöner Farbtupfer im Damen-Skispringen. Und ja, für sie sicherlich schön, dass sie auch in dieser schweren Zeit so einen persönlich tollen Erfolg für sich verbuchen konnte, weil das Ganze erstmal auszublenden und sich voll auf seine Sache zu konzentrieren, da gehört viel, viel mit dazu. Und wie gesagt, es ist sehr viel über die Russinnen und Russen gesprochen worden, gar nicht über die Ukrainerinnen und Ukrainer. Von daher hat uns dieses Ergebnis für sie persönlich sehr gefreut. Und sie wird jetzt auch am kommenden Wochenende beim Weltcup-Finale in Oberhof mit dabei sein. Und ja, sind wir mal gespannt, wie sie sich dort schlagen wird.
Absolut. Und drück mir die Daumen. Vielleicht klappt es ja mit Weltcup-Punkten am nächsten Wochenende. Okay, dann Junioren-WM. Haken dran. Haben wir auch kurz besprochen. Und zum Abschluss hätte ich noch zwei Hörerfragen, Luis. Die erste ist vom Flo. Wenn ich das jetzt richtig lese, bei Instagram hat uns der Flo geschrieben, warum im Mixed nie die Frau am Schluss springen? Man könnte ja die Reihenfolge mal wechseln. Warum ist das so, dass die Frauen an 1 und 3 und nicht an 2 und 4
springen? Ja, das ist eine Frage, die man an die FIS mal weiterreichen müsste. Die hat sich das Reglement ja ausbaldowert. Ich fände es auch mal spannend, die Frauen am Schluss zu sehen. Allein weil der Fokus das ganze Jahr über eh genug auf den Männern ist. Es ist einfach die größere Sparte der zwei und dann wäre es schön, wenn man dann auch mal sieht, wenn eine Frau ihr Mixteam zum Olympiasieg springt. Also die Idee, die der Flo da hat, unterstütze ich voll und ganz.
Ja, ich finde die Idee auch sehr gut. Danke für die Frage. Ich meine, es finden jetzt nicht so viele Mixed-Bewerbe leider Gottes statt, weil ja natürlich der Terminkalender auch sehr voll ist, aber vielleicht könnte man überlegen, ob man das abwechselnd macht, dass man ja bei dem einen mixt die Damen am Ende und bei dem anderen die Herren als Schlussspringer hat. Okay, Luis, dann habe ich noch eine Hörerfrage und damit würde ich ganz gerne die Sendung dann auch zumachen. Wir haben ja jetzt auch wirklich schon sehr, sehr viele Themen besprochen und müssen uns noch ein bisschen ausruhen, bis dann die Skiflug-Weltmeisterschaft am Wochenende in Vikersund beginnt. Und natürlich das Weltcup-Finale der Damen in Oberhof. Also da stehen nochmal zwei richtige Highlights bevor. Bei den Damen leider nur ein Highlight, nämlich Oberhof. Die abgesagten Wettkämpfe in Russland, die Wettbewerbe werden leider nicht ersetzt. Also deshalb das letzte Highlight der Damen jetzt am kommenden Wochenende, aber bei den Herren sind es noch insgesamt, also die Skiflug-WM und dann gehen wir noch weiter nach Oberstdorf und dann das Finale in Planitzer. Und da hat uns von der Lisa eine Frage erreicht, auf welches der drei Skifliegen freuen wir uns am meisten? Also klar, natürlich, ich fange jetzt einfach mal an, Luis, natürlich Vikersund, Skiflug-WM, da freue ich mich sehr drauf, aber Planitzer, Weltcup-Finale, also das würde ich da schon noch mal ein bisschen drüber stellen. Wie geht's dir?
Kann ich mich nur anschließen, ja. Also das ist einfach vom Flair her, oftmals auch vom Wetter und für mich auch von der Schanze her und von den Bildern, die es einfach hergibt, ist es das Coolste der Skifliegen. Ich würde sogar sagen, die coolste Weltcup-Station.
Mhm. Ja, und musikalische Umrahmung ist ja dort auch
sowieso top, ne? Also besser geht nicht.
Also wir sind uns einig. Planitzer ist das Skifliegen, worauf wir uns am meisten freuen. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf das kommende Wochenende. Luis, kannst du uns noch kurz das Programm der Damen in Oberhof vorstellen, bitte?
Sehr gerne, ja. Wir haben am Freitag, den 11. um 14 Uhr das offizielle Training, gefolgt von der Qualifikation um 16.30 Uhr. Und dann haben wir am Samstag das erste Einzel um 13.30 Uhr und am Sonntag um 14.45 Uhr dann das Weltcup-Finale, auch wenn es kein richtiges Weltcup-Finale ist, weil es springen nicht nur die Top 30 Anwesenden der Gesamtwertung mit, sondern es gibt vorher noch eine Qualifikation um 13 Uhr. Also nicht mal das Weltcup-Finale ist ein richtiges Weltcup-Finale, leider Gottes.
Also, ja, ein leider sehr plötzliches Ende der Skisprungsaison bei den Damen.
Total.
Haben wir so nicht erwartet, aber was kann man heutzutage schon erwarten? Es kommt eh anders. Ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Luis, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Gleichfalls, lieber Gernot.
Und dann würde ich sagen, wir hören uns nach der Skiflug-Weltmeisterschaft in Vikersund, die wir dann natürlich ausführlich besprechen werden. Folgt uns gern, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Instagram unter dem Namen Flugshow. Wir sind da sehr aktiv, posten da natürlich auch unsere Adler der Woche und versorgen euch immer mit aktuellen Stories. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da bei Spotify. Gerne 5 Sterne, wenn es uns gerne zuhört, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten, Luis, mir fällt nichts mehr ein.
Ich glaube, dann fehlt nur noch unser Abschlussmotto.
Ja, und das geht heute an dich. Bitte.
Das ist ja nach so viel Skisprung-Romantik jetzt auch noch Podcast-Romantik. Das finde ich ja großartig.
Ja, es sind emotionale Tage, es waren emotionale Triumphe und deswegen will ich dir jetzt zum Abschluss der Folge auch nochmal eine Freude machen.
Das ist ja wirklich herzallerliebst. Und wir können euch jetzt schon versprechen, auch die nächsten Skisprungtage werden emotional, wie es so ist bei Weltmeisterschaften und Saisonfinals. Wir wünschen euch da sehr viel Spaß dabei. Bleibt uns gewogen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer, fliegt soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.